Puls.
Ehrengäste.
Heute bei uns zu Gast Sammy Deluxe. Schön,
moin,
dass du da bist.
Ja, moin.
Vor ein bisschen mehr als einer Woche ist Sam TV Unplugged rausgekommen, dein Live-Unplugged-Album.
Yes.
Zufrieden?
Ja, Mann, echt zufrieden mit dem Produkt auf jeden Fall und auch zufrieden mit dem Feedback. Sind auf 2 eingestiegen, also auch die Verkäufe scheinen zu funktionieren und vor allem aber ist so das Feedback ist so anders, als wenn man jetzt ein neues Album rausbringt mit ganz neuen Titeln.
Mhm.
Und bei meinem Status und Zeit, die ich dabei bin, ich arbeite ja immer nur gegen meine Vergangenheit und gegen meine alles, was ich schon Gutes gemacht habe, muss ich ja immer toppen sozusagen. Und deshalb ist es diesmal was ganz anderes, weil ich gar kein Hate kassiere, also so kein, also nicht mal ein bisschen, sondern kein, noch kein schlechtes, also keiner hat gesagt, das Album ist scheiße oder so.
Ja.
Und die Leute reagieren eben so positiv darauf, emotional. Das ist nicht nur so Digga derbe, sondern so, ey, ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe Gänsehaut gehabt, ich habe, weißt du, ich musste auf Klo und bin trotzdem nicht aufgestanden. So. Also sind diese Sachen, die einem wirklich mehr bedeuten, als einfach nur, ja, hast einen fetten Beat oder so. Das ist irgendwie, haben wir da was gemacht. Da habe ich mir auch sehr viel Mühe gegeben, dass der Event einfach auch so ein Moment war, wo alle sich wohl gefühlt haben. Das war für mich immer eine ganz große Priorität. In jedem Planungsmeeting habe ich immer gesagt, es muss einfach nice sein. Alle müssen sich wohlfühlen. Ich will da nicht, dass es sich anfühlt wie bei einer TV-Produktion. Vor allem nicht wie bei einer deutschen TV-Produktion, weil das ist der dilettantischste, stressigste Scheiß, den du dir je angeguckt hast. Ich schwör's dir, so hinter den Kulissen von diesen Mega-Veranstaltungen sind einfach so die unprofessionellsten, schlimmsten Menschen dieser Welt. So. Schlimmer noch als die Nazis, gegen die wir alle demonstrieren gerade. So sind irgendwelche TV-Leute. Und dementsprechend habe ich das echt so nur mit meinen Leuten alles ausgestattet. Ja. Das war wirklich so, alle Gästebetreuer und so waren nur Leute, von denen ich einfach weiß, so die wissen einfach, weißt du, wie Zwischenmenschlichkeit funktioniert. Und deshalb ist es auch, haben wir auch mit Spaß performt und alle haben da Liebe reingesteckt und hatten eine gute Zeit. Und ich glaube, das spüren die Leute jetzt auch.
Weil du sagst, Planungsmeetings, ist ein wahnsinnig langes Album, 34 Tracks, glaube ich, über 2 Stunden Laufzeit.
Ja.
Wie lange dauert sowas, bis sowas steht?
Insgesamt jetzt, also ein Jahr, glaube ich, ungefähr aktive Arbeit.
Von vorher der Idee quasi?
Ja, genau, aber schon so mit regelmäßigen Meetings. Die Idee gab es schon ein bisschen vorher, aber so, ich glaube so ungefähr vor einem Jahr.
Wie lange probt man dann letztendlich? Ich meine, du hast deine Band auch noch aufgestockt quasi. So die Deluxe-Band ist zum Deluxe-Ensemble geworden.
Genau.
Also gibt es da wahrscheinlich jemanden, der die Arrangements macht irgendwie? Genau. Und,
ja, wir haben alles vorproduziert und gab jeden Song sozusagen mit MIDI-Instrumenten eingespielt und von mir schon neu eingerappt und oder eingesungen. Und dann war es auch eine leichtere Basis für die Musiker, sich vorzubereiten. Wir hatten insgesamt vielleicht 2 Wochen Proben oder so.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel, ne?
Profis halt, ne?
Genau, sind alles Profis und eben eine gute Vorproduktion. Ja. Und dann hatten wir auch 3 Tage, an denen wir gefilmt haben und haben auch hier und da ein bisschen gemogelt, ne? So, also wenn mal ein Takt falsch gespielt war, so, dann konnten wir auch von einem anderen Tag einfach den richtigen Takt nehmen. So.
Also quasi dasselbe Konzert 3-mal.
Genau. Ja. Und heutzutage ist ja alles auf Klick, ne? So, also auch wenn die Instrumente alle unelektrisch waren, gab es schon einen Klick im Ohr, der elektrisch war und dementsprechend kannst du wirklich jede Stelle eigentlich hin und her schneiden. Und
wie lange dauert es, bis man 19 Rapper für eine Cypher zusammengekriegt hat?
Bei mir hat es ein paar Instagram-Messages nur lang gedauert. So. Das waren wirklich jetzt auch alle, im Nachhinein sind mir natürlich auch voll die Leute eingefallen, so, ne, die gefehlt haben und mit denen ich auch eine coole History habe und so, die hoffentlich mir jetzt alle nicht böse sind, aber es ist gerade bei solchen Sachen ist ein bisschen wie so sein Geburtstag planen und dann du lädst irgendwie die Leute ein, die du in dem Moment gerade auf dem Schirm hast, ne? Nicht alle, mit denen du je irgendwie mal gechillt hast.
Wer hat in deinen Augen die Cypher gewonnen, wenn man so will? Ich meine, das ist natürlich kein
gibt keinen Gewinner wirklich. Das ist wie Mini-Playback-Show. Ey. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann.
Aber Roger,
wenn einer
Reckless,
gewinnen
oder?
Kann, hättest du gerne. Ne? Nur weil er hier bei BR ist. Nee, Roger ist echt ein Top-Freestyler für mich, aber den Cypher hat definitiv Megalo zerstört. So, er ist auf jeden Fall der Killer in dem Cypher. Und ich bin natürlich trotzdem der Derbste, weil ich es initiiert habe und sowas gab es natürlich vorher noch nie. So. Und dementsprechend auch klopfe ich mir auch selber auf die Schulter. Aber, nee, aber Megalo, ich finde, Trip hat einen Hammer-Part. Chefy, John Known finde ich crazy. Damien Davis, Morlock Dilemma, Syllable, so viele super Performances da.
Du hast auch die Brothers Keepers wieder zusammengetrommelt für dein Unplugged-Konzert. Unter anderem den Song Adriano aufgeführt, nachdem du in den letzten Tagen sicher schon öfter gefragt worden bist.
Ja.
Ist entstanden Anfang der 2000er Jahre, als Alberto Adriano Opfer rechtsextremer Gewalt wurde. Chemnitz, brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, die Ereignisse da haben in den letzten zwei Wochen die Öffentlichkeit in Beschlag gehalten. Du hast in einem Interview mit der FAZ was sehr Interessantes gesagt, beziehungsweise auch in einer Talkshow mit Dunja Hayali, wo du warst. Ich fasse dich mal so zusammen, dass du es so ein bisschen absurd findest, dass die Leute von dir jetzt schockierte Statements haben wollen und dass dich die Ereignisse in Chemnitz nicht überrascht haben.
Das heißt auch nicht, dass du mich, weißt du, dass ich jetzt so mir alles egal ist oder so.
Nee, nicht, dass es dich kalt lässt, aber ja.
Manchmal vielleicht auch dann rüber so, aber ja. Ich betone das schon gerade mit Nachdruck, weil ich finde es, ich könnte natürlich auch das Spiel immer mitspielen, ne? Mhm. Natürlich ist es auch in meinem Interesse, dass es irgendwann weniger Rassismus auf der Welt gibt, ja. Und dementsprechend als Schwarzer in Deutschland sollte ich schon einfach eigentlich immer so, ja, und das ist total schlimm, aber dann wäre ich einer von diesen normalen Promis und diese ganze Diskussion, so wie sie im Moment läuft, wird ja immer nur wieder dazu führen, dass, wenn nächste Woche irgendein anderes Hauptthema da ist und dann in zwei Jahren aber wieder was passiert, dass wir genau da wieder ansetzen und oh Mann, und das ist alles so tragisch. Und ich finde es noch tragischer eben so, und das ist gerade mein Punkt, dass die Medien, die Schnittstelle zwischen den Menschen und der Realität sein sollen, wenn die alle geschockt sind und von mir abverlangen, dass ich dieses Statement bringe, so,
ja,
dann leben die meisten von denen einfach in einer ganz anderen Welt als ich, weil in meiner multikulturellen Welt brauchen die mich sowas nicht fragen. So von meinen Leuten, sind in allen Farben und Formen und Religionen mein Freundeskreis, und dementsprechend so, es gibt keine Off-Days von Rassismus in Deutschland. So. Ja. Es gibt, wenn du irgendwie ein Kopftuch trägst oder wenn du eindeutig nicht von hier kommst, sondern gibt es immer diese Blicke, diese Sprüche und diese Sachen, und ja, dementsprechend würde ich es einfach förderlich finden, wenn man dann wirklich mal versucht, an die Ursachen zu gehen und über das Schulsystem redet und über eine extrem fehlgeschlagene Integration seit den Gastarbeiterzeiten und dann wirklich auch das, was problematischerweise dazugekommen ist seit dieser Flüchtlingswelle. Mhm. Das ja auch für uns Deutsche, die Migrationshintergrund haben, auch wieder alles anders gemacht haben.
Ja.
So. Und natürlich befürworte ich, dass ein großes Land wie Deutschland seine Macht und seine Verantwortung übernimmt und Leute aufnimmt.
Ja.
Dafür feiere ich Deutschland hart. Aber ich bin mir trotzdem auch bewusst, wie viel diese Flüchtlingswelle, die dann ja zur Flüchtlingskrise tituliert wurde, für uns alle geändert hat hier. So, weil ich auf der Straße natürlich auch auf einmal nicht mehr weiß, wie Leute mich sehen. So, weil vorher war ich so, okay, ich bin ein schwarzer Deutscher. So, das werden schon hier alle checken. So, die meisten Leute haben mich schon auf Deutsch angesprochen. Wenn sie auch von meinem extrem guten Deutsch oft beeindruckt sind. Aber so, weißt du, gab es schon so eine Normalität. Jetzt kann es schon wieder sein, dass ich direkt, weißt du, vom Boot gehüpft bin sozusagen in deren Wahrnehmung. Und das formt in irgendeiner Form auch die Selbstwahrnehmung. Also bei mir, so, ich bin so zurückgezogen von der Menschheit sozusagen, weißt du, ich lebe auf dem Dorf, und wenn ich irgendwo rausgehe, dann fahre ich mit meinem fetten, nicht bayerischen, deutschen, wertigen Auto rum. Aber so, deshalb, weißt du, wenn ich so Afrop zum Beispiel, der ist eben so noch schwärzer als ich und noch mehr auf der Straße, weil er auch keinen Führerschein hat und so. Und was der mir für Sachen erzählt, was dem regelmäßig jede Woche passiert in Deutschland, so, ist crazy einfach.
Mhm.
So, es ist wirklich, wirklich noch ein sehr, sehr, wir haben eben eine andere History als diese ganzen anderen Länder auf der Welt. Und das wäre auch interessant, so, das nicht immer so zu pauschalisieren, als wäre das irgendwie so ein Ding, was überall übertragbar ist. So. Deutschland hat eine super eigene History, so, weil wir eben nicht wie die ganzen anderen großen europäischen Länder, die so eine Kolonialhistory haben, oder Amerika mit der Sklaverei-History, so eine Durchmischung, die jetzt schon seit ein paar hundert Jahren stattgefunden hat von Religionen und von Kulturen und Hautfarben, sondern wir hatten hier in Deutschland einfach eine ethnische Reinigung einmal vor weniger als 70 Jahren, so, und dann seitdem färbt sich alles wieder und wird langsam bunter, so, und ich finde auch eben immer wichtig zu betonen, dass der Prozess, wenn auch noch nicht irgendwie vollendet oder so, aber es gibt schon viele Fortschritte seit damals. Das muss ich eben auch immer wieder betonen. So, alleine wenn man als dunkelhäutiger Mensch in den 80ern aufgewachsen ist und außer Roberto Blanco kein einziger Mensch im Fernsehen war, der irgendwie, weißt du, dir das Gefühl gegeben hat, du könntest da auch stattfinden. So. Und dann nur auf so eine Art. So, da feiere ich das natürlich auch, dass heutzutage die Kids in egal welcher Hautfarbe und mit egal welchem kulturellen Hintergrund in Deutschland alle ihre Vorbilder haben, gerade durch Hip-Hop. So, nicht immer nur durch die Bank weg positiv in allen Facetten die Vorbilder, aber generell so dieses Ding, so man kann was aus seinem Leben machen, egal, weißt du, auch wenn du schwarz bist, auch wenn du Moslem bist, so.
Ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen, ich habe es mir leider, ist jetzt ein spontaner Einwurf, wo ich den Namen des Autors vergessen habe, hat auf jeden Fall geschrieben, dass auch oft, gerade unter den Leuten, die die Ereignisse in Chemnitz verurteilen, er das problematisch findet, dass so oft von Fremdenfeindlichkeit die Rede ist. Und er viel eher sagen würde, das sind Menschen, die gegen ein Viertel der deutschen Bevölkerung auf die Straße gehen, die einfach nur von der Optik nicht dem klassischen deutschen Bild entsprechen.
Ja, aber das ist eben genau das Problem, bei sobald man über irgendein ernsthaftes Thema redet, geht es ja am Ende nur um diese Begrifflichkeiten. Ich habe auch damals mit einem total positiven Ansatz auch meinen Lass doch mal Deutschland verbessern Moment gehabt und bin auch irgendwie auf einmal von Antifa-Jugendlichen, die gegen mich demonstriert haben, weil ich angeblich ein Nazi war, weißt du? Und dann stehen da kleine weiße Jungs und demonstrieren gegen mich und meine komplett schwarze Band. Und da geht es immer nur um Begrifflichkeiten. Und genau wenn du jetzt sagst, Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass oder auch selbst als ich da bei Dunja Halali vor ein paar Tagen in der Talkshow war, sie selber ist ja, hat ja Migrationshintergrund, steht total für das Ding ein, aber in der Redaktion sitzen trotzdem nur Deutsche und wenn dann der Einspieler zwischendurch kommt und dann wurde Daniel H. erstochen. Die Täter waren Migranten.
Ja.
Weißt du so? Und so werden wir alle geformt. Migranten, Ausländer, Flüchtlinge. So, das löst einfach nur Panik noch so raus. Deshalb habe ich auch den Song auf meinem letzten Album Mimimi, Mitbürger mit Migrationshintergrund, wo ich auch sage, so, das hat einfach nicht so einen ganz so schlimmen Beigeschmack. So, sag doch lieber, sag doch lieber Mimimi. Das schmeckt nicht so bitter wie Ausländer oder Fremder oder Flüchtlinge.
Ihr seid ja damals Anfang der 2000er mit den Brothers Keepers durch Ostdeutschland, durch die Schulen getourt. Mhm. Hast du da so für Erfahrungen gemacht?
Das war für uns alle auf jeden Fall nochmal so ein extremer Schockmoment, weil wir natürlich nur schwarze Deutsche waren, die alle schon ihren guten Anteil an Rassismuserfahrung gemacht haben und dann aber auf einmal gemerkt haben, okay, wir sind trotzdem irgendwie in Schmelztiegeln aufgewachsen. Ne? So, also Flame war mit aus Frankfurt, irgendwie Afraub aus Stuttgart, ich Hamburg, irgendwie die Bantu-Brüder aus Köln, Xavier teilweise noch bei ein paar Dingern aus Mannheim und wir sind alle irgendwie schon so aufgewachsen, dass zumindest wenn uns was passiert wurde, irgendwo das gehört wurde, ne? Und wir irgendwo damit hingehen konnten und irgendwelche Leute davon betroffen waren oder so. Und dann, wo wir dann in den neuen Bundesländern waren, eben Anfang der 2000er auch noch nicht so lange nach der Wende. Ich hoffe, dass sich bis heute an einigen von diesen Orten, die ich gesehen habe, irgendwas geändert hat. Aber es war eben so ein verschwindend geringer Anteil an Ausländern da und die waren meistens eben Asylbewerber oder so. Und wir haben einfach die schlimmsten Geschichten gehört von einfach, weißt du, wenn du einfach an einem Ort bist und das erste Mal merkst, so, es gibt gar keine Zivilcourage und eine alte Oma vom Balkon irgendwie kann eine schwarze Familie einfach also anschreien und denen irgendwelche Sachen an den Kopf werfen, ohne dass sie denkt, das kommt auf sie zurück. Weißt du, weil in den Großstädten verfalle ich auch nicht der Illusion, dass jeder, der mich nicht rassistisch anfeindet, jetzt ein guter Mensch und offener Weltbürger ist. Aber zumindest weiß ich, hier in den Großstädten ist die Zivilcourage so hoch, dass jemand, der sich offiziell auf der Straße rechts oder weißt du, äußert, dass der denkt, irgendwelche Konsequenzen fallen auf ihn zurück. Und deshalb ist sowas ist auch wichtig zu haben. So zumindest so eine Grenze, wo du sagst, am liebsten würde ich das jetzt zu dir sagen, aber ich mach's nicht, weil ich Angst habe, dass mir dann dadurch was passiert. Das ist auch wichtig für uns Menschen. Und das gab's da eben in vielen Orten nicht und wir haben wirklich eine Woche lang nur Horror-Stories erlebt. Also so wirklich, ich könnte jetzt einfach eine Stunde lang nur Stories erzählen, die komplettes Kopfschütteln verursachen von Leuten, die irgendwie zusammengeschlagen werden, denn im Krankenwagen abtransportiert werden und noch weiter im Krankenwagen von den Sanitätern beschimpft und bespuckt werden, bis sie im Krankenhaus ankommen oder ein türkischer Mann, der einen Dönerladen hat, der wo tagsüber die Nazis immer Döner gegessen haben und abends dann aber, wenn sie besoffen irgendwie von ihrer Feier zurückkamen, da vor seiner Tür die Hymnen gesungen haben und der hat über die Jahre irgendwie so über ein paar hunderttausend Euro Prozesskosten gehabt, weil er hat die immer angezeigt, die haben ihn zurück angezeigt. So, und dann, und er meinte, wenn er die Polizei anruft, legt die einfach auf. So.
Ja.
Und da waren einfach so viele Geschichten, wo man wirklich so dachte, warte mal, die Polizei legt auf, sobald die deinen türkischen Akzent hört. Ja. So, und ich so, okay, alles klar. So, ich bin doch in einem anderen Deutschland zum Glück aufgewachsen schon. So. Wenn ich jetzt so Städte, so, die ich regelmäßig besuche, Dresden, Leipzig, so, ich finde, ich fühle mich da auf der Straße nicht mehr so schlimm, wie ich mich da früher gefühlt habe. So, ich merke schon auf jeden Fall, dass auch in den großen Städten da sich diese Schmelztiegel bilden und dass es da eine Entwicklung gibt. Aber es gibt natürlich einfach auch diese Orte, wo wirklich die einzigen Ausländer im Ort Flüchtlinge oder Asylbewerber oder so sind. Und das natürlich auch dann der schwerste Punkt ist zum Integrieren. Weißt du, wenn du ein rechtsgesinntes Volk hast und die Ausländer, die da sind, dann nicht mal, weißt du, so Sammy Deluxes sind oder so, wo du noch sagen kannst, ach, oh Mensch, du, der ist ein Neger, aber der ist ja voll der Nette, der Sammy, so, weißt du, auch, also das ist ja für mich als Zwischenschritt total okay in Deutschland, weißt du, so, ich bin mit so vielen Leuten aufgewachsen, die so rassistisch waren und mich trotzdem geliebt haben, dementsprechend, ich habe wahrscheinlich auch so ein bisschen zu viel, also ich habe wahrscheinlich mehr Empathie für Nazis als die meisten linken Deutschen, weißt du, weil ich irgendwie mehr weiß, woher einfach dieses fremden Angst eigentlich, nicht nur fremden Hass, sondern du weißt es einfach nicht. So, weißt du? So, und natürlich kannst du es auch andersrum erleben, wenn du jetzt in irgendein, weißt du, in irgendein Dorf in Afrika fährst, wo noch nie ein Weißer war, so, dann kannst du es, weißt du? Aber es ist echt crazy, wie oft man immer noch der Exot ist in so einer Gesellschaft, die man eigentlich so multikulturell empfindet. Ja. So, und dann trotzdem so merkt in Alltagssituationen, ne, so, also auch da auf dem Dorf, wo ich bin, da sind die Leute ja eh entspannter und netter, aber ich bin trotzdem überall immer der einzige Schwarze, weißt du, ich gehe einkaufen, bin der einzige, so alles, also das ist crazy.
Sammy, danke dir.
Ja, danke dir.
Und gute Fahrt nach Stuttgart.
Dankeschön, ja, Stuggi.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
das, ja.
okay.
Lass uns reden über Hip-Hop.
Yes.
Schacht und Wasabi. Der Deutschrap-Podcast.